Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Verdacht stand schon länger im Raum, jetzt hat er sich erhärtet. Ein starkes Erdbeben in Südkorea im Jahr 2017 ist durch den Menschen verursacht worden. Wie genau? Dazu gleich mehr. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie der Handelskrieg zwischen China und den USA dazu führen könnte, dass Regenwald in Brasilien gerodet wird. Und wir berichten über eine Studie, die zeigt, dass Neandertaler und Homo sapiens, zumindest theoretisch, große Beutetiere wie Wildpferde zu Tode hetzen konnten. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Am Nachmittag des 15. November 2017 erschütterte ein Erdbeben der Magnitude 5,5 die Küstenstadt Pohang in Südkorea. 135 Menschen wurden dabei verletzt. Der wirtschaftliche Gesamtschaden belief sich auf mehr als 300 Millionen Dollar. Seit Jahrhunderten hatte sich auf der koreanischen Halbinsel kein ähnlich zerstörerisches Erdbeben ereignet. Doch was war der Auslöser dafür? Die Frage kam auf, weil das Epizentrum sehr nah an einer Geothermiebohrung lag. Hatte also der Mensch das Erdbeben ausgelöst? Jetzt liegt der Bericht einer internationalen Expertenkommission dazu vor. Meine Kollegin und Geologie-Expertin Dagmar Röhrlich hat ihn sich angesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Dagmar, die wichtigste Frage zuerst. Zu welchem Ergebnis sind die Forscher gekommen?
Also zwar gibt es in der Gegend um Pohang auch natürliche Erdbeben, aber dieses Erdbeben, da sind sich die Experten einig, war von Menschenhand. Es ist durch die Bohrung ausgelöst worden.
Sie haben jetzt schon gesagt, Bohrung. Was ist denn in Pohang genau gemacht worden?
Ja, 2012 begannen die Arbeiten an diesem Pilotprojekt der Geothermie. Zunächst einmal wurden bis 2016 zwei Explorationsbohrungen abgeteuft bis in 4,5 Kilometer Tiefe. Dann begann man damit, das Netzwerk zu schaffen, das dann später dieses Geothermiekraftwerk sein soll. Und zwar wurden dafür bis in den Sommer 2017 hinein sogenannte Einleitungsversuche durchgeführt. Das heißt, es wird Wasser mit hohem Druck in den Untergrund gepresst. Dadurch sollen dann bei kleinen Erdbeben Risse entstehen oder Risse sich aufweiten, sodass ein Netzwerk entsteht, über das dann das Wasser fließen kann, sich wie in einem Wärmetauscher aufheizen kann, wenn das Geothermieprojekt, das Geothermiekraftwerk dann irgendwann einmal läuft. Im Sommer 2017 gab es den letzten Versuch. Das Erdbeben trat dann 3 Monate nach diesem letzten Versuch auf, nach dieser letzten Stimulierung. Und der zeitliche Abstand war so groß, dass man darüber diskutiert hat, ob jetzt ein natürliches Beben oder halb diese Stimulierung schuld war.
Wusste man denn da, was im Untergrund los ist?
Im Nachhinein ist man ja eigentlich immer schlauer. Rückblickend lässt sich sagen, dass es durchaus Anhaltspunkte gegeben hat, wo man hätte hellhörig werden können. Zwar haben so geophysikalische Voruntersuchungen vor Beginn des Projekts in der Nähe dieser Bohrung, in direkter, unmittelbarer Nähe, keine aktiven Störungen gezeigt. Aber es war bekannt, dass in der näheren Umgebung durchaus Störungen sozusagen geladen sind, also unter so hohem tektonischen Stress stehen, dass mittlere und große Erdbeben möglich sind. So ereignete sich 2016, 20 Kilometer von dem Projekt entfernt, ein natürliches Beben der Stärke 5,8. Das war aber nicht der einzige Anhaltspunkt. Ein anderer war, dass während der Bohrung, dass man da in 3,8 Kilometern Tiefe auf eine Zone gestoßen ist, in der verstärkt kleine Erdbeben aufgetreten sind und plötzlich viel Bohrflüssigkeit aus der Bohrung in das Gestein entwich. Und die Gutachter erklären, dass das eine Zone war, wo eine Störung, eine aktive Störung ist.
Hat diese Störung denn dann etwas mit diesem späteren Erdbeben im November 2017 zu tun gehabt?
Ja, die war zwar unbekannt, aber die seismische Überwachung zeigt, dass da bei dieser letzten Stimulierung im August, September 2017 plötzlich ganz viele kleine Erdbeben an dieser Störung entstanden sind, viel stärker als bei allen Injektionen zuvor. Die waren schwach, hatten nur Magnitude 2 und als die Injektion dieses Wassers dann erstmal abgeschlossen war, hört es auch auf. Man dachte, es ist vorbei, doch das hat halt getrogen. 49 Tage nach dem Stopp der Wassereinleitungen traten plötzlich wieder neue Erdbeben auf und die gipfelten dann in diesem 5,5er-Schock am 15. November. Und diese Stimulierung, diese letzte, sagen die Experten, die hat also die Störung geschwächt und die Stresserhöhung durch das eingeleitete Wasser, die hat dann zu dem Erdbeben vom 15. November geführt.
Welche Lehren ziehen die Experten aus diesen Ereignissen?
Also zum einen ist dieses Projekt jetzt erstmal endgültig beendet worden und ob es jetzt jemals in Korea in absehbarer Zeit ein weiteres Projekt gibt, das weiß man nicht. Auf jeden Fall muss man bei allen künftigen Projekten vorsichtiger sein und diese Anhaltspunkte, wie beispielsweise diesen Verlust von Bohrspülung, ernst nehmen und nachschauen, was ist denn eigentlich da? Denn ja, wenn jetzt noch einmal ein Geothermieprojekt ein so schweres Beben auslöst, dann wird irgendwann mal es nicht mehr möglich sein, Geothermie zu machen.
Das Erdbeben in Pohang in Südkorea wurde durch den Menschen verursacht. Informationen dazu waren das von Dagmar Röhrlich. Vielen Dank.
Am 3. April feiern wir 30 Jahre Forschung aktuell. Feiern Sie mit und erzählen Sie uns, was Sie sich für die Zukunft unseres Wissenschaftsmagazins wünschen. Was gefällt Ihnen? Was sollte künftig anders werden? Mailen Sie uns Ihre Anregungen an 30jahreforschungaktuell@deutschlandfunk.de oder sprechen Sie uns auf Band unter der Telefonnummer 0221 345 3453.
Seit Monaten erheben die USA Strafzölle auf chinesische Importwaren mit einem Wert von 250 Milliarden US-Dollar. Die chinesische Regierung antwortete mit Zöllen auf US-Waren im Wert von 110 Milliarden Dollar, darunter auch Sojabohnen. In einem Kommentar in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature warnt nun ein Forschungsteam, dass dieser Handelskrieg ein auf den ersten Blick unerwartetes Opfer haben könnte, den tropischen Regenwald im Amazonasgebiet. Ein Autor des Beitrags ist Richard Fuchs. Er forscht am Karlsruher Institut für Technologie zum Wandel von Landnutzung. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und zuerst gefragt, wie der Handelskrieg dem Amazonaswald gefährlich werden könnte.
Ja, das liegt daran, dass der Agrarhandel für Sojabohnen sehr stark begrenzt ist auf wenige große Player. Zum einen haben wir die Produzenten. Es gibt insgesamt 100 Länder, die Sojabohnen produzieren, aber nur eigentlich drei große Länder, die das auch exportieren an andere Länder. Das sind die USA, Brasilien und Argentinien. Und auf der Gegenseite haben wir sehr wenige Länder, die importieren in großen Mengen. Das ist zum einen die Europäische Union und zum anderen China. Und China hat bisher auch große Mengen aus den USA importiert. Wenn das jetzt aber nicht mehr geht durch den Handelskrieg, muss sich China nach neuen Exporteuren umschauen. Und da liegt es nahe, dass China sich jetzt Brasilien zuwendet.
Wie groß wäre denn diese Waldfläche, von der wir dann sprechen, die für die neuen Soja-Anbaugebiete in Brasilien im Amazonasgebiet abgeholzt werden könnte?
Also wir gehen von unterschiedlichen Szenarien aus, je nachdem, ob Brasilien das alleine stemmen muss oder andere Produzenten mit hinzukommen. Aber wir gehen von einem Worst-Case-Szenario aus, was bis zu 13 Millionen Hektar umfasst. Das ist in etwa der Fläche von Griechenland.
Wie kommen Sie denn überhaupt auf diese Zahlen? Also welche Daten haben Sie zugrunde gelegt, um diese Szenarien zumindest simulieren oder mal errechnen zu können?
Also die Daten sind insgesamt frei zugänglich von der Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen. Und wir haben die letzten verfügbaren Daten genommen und uns einfach angeschaut, wie viel haben die USA eigentlich zuletzt nach China exportiert. Und wie würde sich das jetzt umverlagern nach Brasilien? Wir haben die Produktionsmengen aus den USA genommen, haben die auf Ernteerträge für Brasilien umgerechnet und haben dann in verschiedenen Szenarien angenommen, was würde passieren, wenn vielleicht 60% des US-Exports wegbrechen oder eben halt auch die 100%. Und bei den 100% sind wir dann eben halt auf die 13 Millionen Hektar gekommen.
Sie haben eben schon gesagt, Sie halten das Szenario, dass China eben auf Brasilien als neuen Sojalieferanten ausweicht, für wahrscheinlich oder am wahrscheinlichsten. Was ist denn mit anderen Szenarien? Könnte China Soja nicht auch in anderen Ländern beziehen, selbst mehr anbauen oder den eigenen Konsum drosseln?
Prinzipiell ist das möglich und sicherlich auch empfehlenswert für einen gemischten Lösungsansatz. Allerdings würden viele dieser Vorschläge sehr lange Zeit brauchen. Also China hat große Probleme, die Landflächen selbst bereitzustellen. Durch die stetige Urbanisierung, aber auch Wiederaufforstungsmaßnahmen sind Agrarflächen knapp geworden und auch sehr stark degradiert. Andere Produzenten haben es schwer, diese Lücke zu füllen. Die Europäische Union sperrt sich dagegen, weil es ein sehr sensibles Thema ist, Sojabohnen anzubauen. Sie sind häufig genetisch modifiziert, um glyphosatresistent zu sein. Das heißt, Europa kann auch kurzfristig nicht einspringen und da fehlt sicherlich auch noch viel Know-how und Expertise die nächsten Jahren. Einige Länder haben beabsichtigt, ihre Produktion zu steigern, zum Beispiel Russland. Aber auch die Beiträge sind marginal im Vergleich zu dem, was im Moment aus den USA wegfällt. Und deswegen wird kurzfristig wahrscheinlich Brasilien einspringen müssen.
Wie könnte denn dieses Szenario, vor dem Sie warnen, verhindert werden? Also welchen Einfluss hat da die Politik, aber auch Konsumentinnen und Konsumenten?
Also das Naheliegendste wäre, dass die USA und China sich jetzt darauf einigen, Sojazölle rauszunehmen aus den gegenwärtigen Verhandlungen, dass sie das anerkennen, welchen Einfluss das hat. Zweite Möglichkeit ist, dass die internationale Gemeinschaft mehr Druck auf Brasilien ausübt, um dort eben halt auch Anreize zu schaffen, nicht zu entwalten. Ja, und als Letztes sollte man den Konsumenten auch in die Pflicht nehmen, da der Sojakonsum stark mit dem Fleischverbrauch auch zusammenhängt. Soja wird überwiegend als Futtermittel eingesetzt. Und wenn der Konsument nun drüber nachdenkt, vielleicht weniger Fleisch zu essen, das vielleicht zu halbieren, dann hat das enormen Einfluss. Und es hat auch Einfluss, welches Fleisch man isst. Also wenn man zum Beispiel von Rindfleisch auf Hühnchenfleisch umsteigen würde, hätte das schon enorme Vorteile für den Landbedarf. Also es ist so, dass gerade jetzt im Beispiel von Brasilien 70% aller dort angebauten Sojabohnen weltweit für Futtermittel eingesetzt werden. Und ein Teil davon geht dann noch für die normale Ernährung von Menschen drauf und ein kleinerer Teil immer noch für Biodiesel.
Der KIT-Forscher Richard Fuchs über mögliche Folgen des Handelskriegs zwischen China und den USA. Unsere Vorfahren waren schon früh geschickte Jäger. In vielen Ausgrabungsstätten wurden Wurfspeere gefunden, mit denen selbst Mammuts erlegt wurden. Ob Neandertaler und Homo sapiens vor zehntausenden Jahren aber auch Hetzjagden ohne Distanzwaffen unternommen haben, war bislang unklar. Ein Anthropologenteam ist dieser Frage jetzt nachgegangen und stellt seine Ergebnisse diese Woche auf der Jahrestagung der American Association of Physical Anthropologists in Cleveland vor. Michael Stang mit den Einzelheiten.
In der Levante im östlichen Mittelmeerraum haben sich Vertreter von Homo sapiens nach ihrem Auszug aus Afrika gleichermaßen wohlgefühlt wie Neandertaler. Das milde Klima dort kam damals auch vielen Tieren entgegen, die auf dem Speisezettel der Menschen gestanden haben dürften. Da es kaum archäologische Funde von Jagdwaffen, etwa Speere, im Gebiet des heutigen Israel gibt, könnte auch eine andere Form der Frischfleischbeschaffung beliebt gewesen sein, die keine Spuren hinterließ. Die Hetzjagd.
Ist die Körpertemperatur zu hoch, kann man nicht mehr rennen und man muss anhalten. Das gilt für Jäger und für Gejagte. Ähnlich ist es bei Wassermangel. Denn wenn man dehydriert ist, geht es nicht mehr weiter.
Martin Hora wollte untersuchen, ob Vertreter von Homo sapiens und Neandertaler gute Dauerläufer in der Hitze waren. Zumindest bessere als ihre Beutetiere. Der tschechische Anthropologe, der zurzeit an der Duke University in Durham forscht, wusste aus früheren Studien, dass Menschen generell einen idealen Körper für die Hetzjagd haben. Sie können lange laufen und die dabei erzeugte Hitze gut wieder abgeben, da sie über eine große Körperoberfläche verfügen und schwitzen können. Wichtige Eigenschaften in der Levante, wo es im Sommer auch schon vor mehreren 10.000 Jahren 40 Grad Celsius heiß wurde.
Der Kern unseres Ansatzes war ein Temperaturausgleichsmodell. Wir haben untersucht, wie lange ein Körper, der durch die Gegend rennt, noch Wärme an die Umwelt abgeben und gleichzeitig einen bestimmten Wasserverlust tolerieren kann.
Für seine Berechnungen legte der Forscher ein rund 100.000 Jahre altes Skelett eines anatomisch modernen Menschen zugrunde, sowie ein rund 60.000 Jahre altes Neandertaler-Skelett. Die Statur der beiden jungen Männer war ähnlich. Der Neandertaler war rund 10 cm kleiner als sein Gegenüber. Im Computer ließ Martin Hora auf den Skeletten beruhende Körpermodelle der beiden gegeneinander antreten. Auf dem Programm stand leichtes Joggen, also eine Geschwindigkeit von 2 bis 3 Metern pro Sekunde und schneller Dauerlauf von 3 bis 5 Metern pro Sekunde. Das alles bei unterschiedlichen Temperaturen und wechselnder Luftfeuchtigkeit. Die menschlichen Läufer kollabierten in der Simulation, wenn ihre Körpertemperatur 40 Grad Celsius betrug oder der Wasserverlust die Grenze von 10% des Körpergewichts überschritten hatte.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass der geringe Körperhöhenunterschied zwischen Neandertaler und Homo sapiens keine Auswirkungen auf die Ausdauer hat. Sie konnten beide sehr lange rennen und jagen. In dieser Hinsicht waren beide gleich auf. Das war sehr überraschend.
Doch welche Tiere hätten diese Läufer damals zu Tode hetzen können? Martin Hora entschied sich für Wildpferde, die damals in der Levante lebten, und simulierte die Tiere mit einem Körpergewicht von 110, 250, 500 bzw. 800 Kilogramm. Im Modell mussten diese Pferde ebenfalls bei verschiedenen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Geschwindigkeit bis zur Erschöpfung rennen. Anschließend verglich der Forscher die Daten von Jäger und mutmaßlichem Beutetier. Dabei wurde klar, die Menschen konnten theoretisch Beute machen, sogar große.
Das Ergebnis ist eindeutig. Es ist viel einfacher, ein großes Pferd zu fangen als ein kleines. Die Jagdsaison für kleine Pferde betrug damals nur 1 oder 2 Monate, wenn es richtig heiß war.
Denn große Pferde überhitzen viel schneller, weil sie mehr Wärme produzieren und im Verhältnis zu ihrer Masse eine geringere Körperoberfläche haben, über die sie die Hitze wieder loswerden können.
Homo sapiens und Neandertaler konnten theoretische Wildpferde zu Tode hetzen, vorausgesetzt, sie blieben der Beute lange genug auf der Spur. Ein Beitrag von Michael Stang. Um an Wasser und Nährstoffe zu kommen, nehmen viele Pflanzen die Dienste von Pilzen in Anspruch, die an ihren Wurzeln siedeln. Die Pflanzen liefern ihnen als Gegenleistung wiederum Energie in Form von Zucker. Mykorrhiza heißt diese Form der Symbiose. Und die ist so erfolgreich, dass in manchen Regionen der Welt bis zu 90% der Pflanzenarten Mykorrhiza bilden. Forscher haben jetzt allerdings entdeckt, dass das auf vielen Inseln anders aussieht. Warum dort oft Pflanzen ohne Pilzsymbiose wachsen, hat Lucian Haas recherchiert.
Die Biologin Camille Delavaux von der University of Kansas hat ihre Forschung ganz auf eine besondere Symbiose von Pflanzen und Pilzen ausgerichtet, die Mykorrhiza.
Die einfachste Form, Mykorrhiza zu erklären, besteht darin, das Wort in seine Bestandteile zu zerlegen. Myko steht für Pilz und Rhiza für Wurzeln. Es handelt sich also um Pilze, die in Wurzeln leben. Bei 80-90% der Pflanzen auf der Erde ist das so. Die Pilze dienen als eine Art Erweiterung des Wurzelsystems. Sie schaffen Nährstoffe und Wasser heran und bekommen von der Pflanze im Ausgleich Zucker, also Energie.
Mykorrhiza-Pilze gibt es in einer großen Vielfalt. Die ist aber, ähnlich wie bei Pflanzen, ungleich auf der Erde verteilt. Das liegt unter anderem am Klima. In den warmen Tropen ist die Vielfalt am größten. Zu den kalten Polen hin nimmt sie dann immer weiter ab. Camille Delavaux fand kürzlich allerdings eine Ausnahme dieser Regel. Auf abgelegenen Inseln, auch in den Tropen, gibt es auffallend wenige Mykorrhiza. Die heimischen Pflanzenarten der Inseln kommen weitgehend ohne die Symbiose aus.
Wenn eine Insel hunderte Kilometer entfernt vor einer Küste liegt, ist es für die Pilze sehr schwer, dorthin zu gelangen. Die Pflanzen kommen als Samen dorthin. Sie werden von Vögeln oder dem Wind verfrachtet. Das geschieht aber ohne Boden und den darin enthaltenen Pilzen. Pflanzen, die normalerweise auf Mykorrhiza angewiesen sind, fehlt dann der Symbiosepartner. So reduziert sich auf den Inseln der Anteil der Pflanzenarten mit Mykorrhiza.
Interessant ist diese Erkenntnis, weil sie klassische Vorstellungen zur biogeografischen Verteilung der Pflanzen erweitert. Bisher haben Biologen vor allem abiotischen Faktoren wie Temperatur, Tageslänge, Feuchtigkeit oder den Breitengrad auf der Erde einen Einfluss auf die Verbreitung von Pflanzenarten in der Welt zugeschrieben. Offenbar spielt aber auch die Anwesenheit von Mykorrhiza-Pilzen eine prägende Rolle. Wo diese Pilze fehlen, kommen auch manche Pflanzenarten gar nicht vor. Camille Delavaux geht nun in Experimenten der Frage nach, was passiert auf Inseln, wenn dort Mykorrhiza-Pilze eingeführt werden, etwa durch den Menschen, der Pflanzen mitsamt Erde und enthaltener Pilze importiert, um sie dort anzubauen.
Meine Lieblingsfrage ist, wie die heimische Inselflora auf die Pilze reagiert. Beginnen die lokalen Pflanzenarten die Vorteile der Pilze für sich zu nutzen oder wie sieht ihre Zukunft aus?
Camille Delavaux rechnet damit, schaffen es heimische Pflanzen nicht, Mykorrhiza-Pilze für sich zu nutzen, könnten sie in Konkurrenz mit eingeführten Pflanzenarten, denen Mykorrhiza Vorteile bringen, den kürzeren ziehen. Zum Schutz der Inseln vor invasiven Arten wäre es demnach wichtig, auch die Mykorrhiza im Blick zu behalten.
Ein Beitrag von Lucian Haas. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
Durst ist ein Bauchgefühl, denn Salzsensoren im Magen können vorhersagen, wie durststillend eine Flüssigkeit wirken wird. Enthält sie wenig Salz, melden die Sensoren dem Gehirn, dass keine weitere Flüssigkeit aufgenommen werden muss. Ein hoher Salzgehalt führt dagegen dazu, dass das Durstgefühl anhält. Das berichten Neurobiologen aus San Francisco im Fachmagazin Nature. Das Salzsignal aus dem Magen ergänzt im Gehirn Sinneseindrücke aus Mund und Kehle. Denn dort gibt es Flüssigkeitssensoren, die ebenfalls an der Steuerung des Durstgefühls beteiligt sind. Ob das getrunkene Wasser salzig ist oder nicht, können diese Sensoren aber nicht unterscheiden.
Eine 71-jährige Britin fühlt keinen Schmerz.
Die Schmerzunempfindlichkeit der Frau fiel ihren Ärzten auf, als sie nach einer Handoperation keine Schmerzmittel benötigte. Auch frühere Verletzungen hatten ihr kaum Probleme bereitet. Ihr selbst war diese Besonderheit bisher nie ungewöhnlich vorgekommen. Grund für die Schmerzblindheit ist die Mutation von zwei Genen. Eines davon bisher unbekannt, wie die Mediziner im British Journal of Anesthesia berichten. Darüber hinaus empfindet die Frau kaum Angst oder Stress. Und ihre Wunden heilen auffällig schnell. Die Forscher hoffen, durch den Zufallsfund neue Therapien gegen akuten oder chronischen Schmerz sowie Angstzustände entwickeln zu können.
Forscher entdecken 5 neue Zwergfroscharten.
Die Tiere gehören zur Gruppe der Engmaulfrösche und leben auf Madagaskar. Weil sie nur wenige Millimeter groß sind, gaben die Entdecker 3 von ihnen den Gruppennamen Mini. Den einzelnen Arten die Namen Minimum, Miniskül und Miniatur. Erwachsene Exemplare werden maximal 15 mm lang und passen damit auf einen Daumennagel. Ihre Entdeckung stellen die Forscher im Fachjournal PLOS ONE vor.
Antibiotikaresistenzen zeigen sich auch im Abwasser.
Ein internationales Forscherteam hat Wasser in Kläranlagen in 7 europäischen Ländern untersucht. Darin fanden sie ähnlich viele Resistenzgene wie in Patientenproben aus der jeweiligen Region. Ihre Studie stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances vor. Die Zahl der Resistenzen korreliert außerdem mit der Menge der vor Ort eingenommenen Antibiotika. Dabei gab es ein starkes Nord-Süd-Gefälle. In Kläranlagen in Finnland, Norwegen und Deutschland fanden die Wissenschaftler deutlich weniger Hinweise auf resistente Bakterien als unter anderem in Spanien, Portugal und Zypern.
Ob Tiere im Liegen oder im Stehen schlafen, hängt von der Körpergröße ab.
Kleine Tiere mit kurzen Beinen schlafen häufig in Brustlage. Größere Säuger wie Pferde oder Elefanten legen sich eher auf die Seite oder bleiben gleich ganz stehen. Das haben Forschende der Universität Zürich herausgefunden. Ihre Ergebnisse stellen sie im Journal of Mammalogy vor. Eine Ausnahme bei den größeren Tieren bilden Wiederkäuer wie Kühe oder Schafe. Sie müssen ihren Körper auch im Schlaf möglichst aufrecht halten, um die Verdauung nicht zu behindern und ruhen deshalb meist in Brustlage. Für ihre Studie haben die Wissenschaftler 250 Säugetiere in Zoos bei mehr als 30.000 Ruhephasen beobachtet. Nur eine einzige Tierart ruhte sich dabei auch auf dem Rücken aus, die Riesenkängurus.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Magdalena Schmude. Nachhören und auch wieder nachlesen können Sie alle Meldungen unter www.deutschlandfunk.de/Forschung.
Sternzeit. 28. März. Das Vereinigte Königreich und das All. Großbritannien und Nordirland sind eng mit Europas Aktivitäten in der Raumfahrt und Astronomie verbunden. Seit über 40 Jahren gehören England und Co. der Europäischen Weltraumorganisation ESA an. Allerdings hatten staatliche Stellen lange kein Interesse an bemannter Raumfahrt. Erst 2009 wurde der britische Militärpilot Timothy Peake als künftiger ESA-Astronaut ausgewählt. Unter anderem gemeinsam mit Alexander Gerst. Ab Dezember 2015 hat er ein halbes Jahr auf der ISS verbracht. Das Vereinigte Königreich trägt knapp 9% des ESA-Budgets von gut 4 Milliarden Euro. David Parker, einst Chef der britischen Raumfahrtbehörde, ist jetzt ESA-Direktor für Weltraumerkundung. Und seit 10 Jahren gibt es im englischen Harwell EXET, das ESA-Zentrum für Weltraumanwendungen und Telekommunikation. In der Astronomie ist man lange eigene Wege gegangen. Erst im Jahr 2003 ist das Vereinigte Königreich der europäischen Südsternwarte ESO beigetreten. Seitdem haben auch britische Astronomen Zugang zu den Teleskopen in Chile. Bei Manchester, passend zur großen britischen Tradition in der Radioastronomie, befindet sich das Hauptquartier des nächsten großen Radioteleskops SKA, an dessen Entwicklung sich 17 Länder beteiligen. Es wird teils in Südafrika errichtet und teils in Australien. Die Mitgliedschaft bei ESA und ESO sowie die anderen internationalen Aktivitäten sind unabhängig davon, ob das Vereinigte Königreich der EU angehört oder nicht.
Das war Forschung aktuell für heute. Mehr Wissenschaft gibt es heute Abend ab 20.10 Uhr in der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Dort wird es dann unter anderem um den Greta-Effekt und eine Studie zu den Fridays for Future Klimastreiks gehen. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams.